Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Branchen Handel, der Mode, Telekommunikation und Technologie, Entertainment und Medien. Und ja, die regelmäßigen Zuhörer wissen es, wir haben im Oktober den Instagram Month und dementsprechend laden wir Gäste und Gästinnen ein, die zu diesem Thema ganz besonders etwas zu sagen haben. Und natürlich liegt bei dem Thema Instagram das ganze Umfeld von Creatern und Influencern sehr nahe. Und heute zu Gast ist Niklas Kroll. Hallo, lieber Niklas.
Hi, hallo, hi.
Sehr gut, sehr gut. So, wir steigen auch dann direkt in die Themen ein. Ich habe auch schon mal so einen ersten Aufhänger. Und zwar hat mir die Redaktion vorbereitet, dass du vor allem bekannt bist als Influencer wider Willen. Wie kann das angehen? Was heißt das?
Sehr schön. Ja, das habe ich letztens erst festgestellt, dass ich eigentlich Influencer wider Willen bin, weil ich mein Hauptberufsfeld nicht als Influencer bestreite. Also ich bin Inhaber einer Agentur eben für Influencer. Wir betreuen Influencer. Hab aber durch meine Partnerschaft mit meiner Frau, die Kamuschka heißt und 1 Million Follower auf Instagram selbst hat, auch inzwischen selbst 152.000 Follower auf Instagram und mache dafür aber unfassbar wenig. Also so, wer mir folgt, der wird dann mal einmal im Monat vielleicht so ein Posting bekommen, weil irgendwie meine Frau mich zu einem Shooting, ich sag mal gezwungen, aber das dürft ihr nicht sagen, hat. Und ich habe dann auch so ein Bild.
Das wird sie nicht hören, das wird sie garantiert nicht hören, Niklas.
Nee,
red mal. Sind unter uns.
Ja, auf jeden Fall habe ich halt diese Reichweite und habe auch extrem gute Storyviews, so 70.000 im Schnitt und denke dann jedes Mal, Mensch, also wenn ich wiederum als Creator zu meiner Agentur kommen würde, würde ich hier stehen und sagen, boah, Hammer. Also damit musst du eigentlich doch richtig was machen. Das ist doch richtig geil. Und eigentlich mache ich aber damit gar nichts und merke, dass ich auch das so gar nicht will. Also ich fühle mich da nicht so zu geboren, irgendwie der Mann in der ersten Reihe zu sein. Ich bin eher die beste Nebenrolle der Welt in der Story meiner Frau. Das ist mehr so meins.
Das ist gut, dass du doch mal hier die Kurve bekommen hast, ja, weil du willst vermutlich hören, ja?
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber es ist ja wirklich interessant so. Das heißt, du hast durch deine Gastauftritte und durch die Unterstützung bei Aktivitäten von Kamuschka tatsächlich diese Reichweite aufgebaut.
Ja, klar. Also man abonniert ja eigentlich auf Instagram nicht wirklich nur einen Kanal, sondern ein Leben. Da ist dann eine Person dahinter, die einen interessiert. Und in dem Fall gibt es wahrscheinlich 152.000 Menschen, die kamen so interessiert, dass die gesagt haben, dann nehme ich Niklas doch gleich noch mit. Weil es kann ja sein, dass es auf dem seinem Kanal irgendwie eine Art exklusiven Zusatzcontent gibt, den ich sonst so nicht kriege. Also vielleicht zeigt der ja mal, die kamen morgens ungeschminkt, obwohl sie auch oft ungeschminkt ist oder Momente, die man so nicht hat. Und ab und zu gibt es die auch bei mir. Also ab und zu wird es dann auch sehr lustig. Und ab und zu erzähle ich dann auch aus meinem Berufsalltag und nehme die Leute da mit, zeig, was hier so im Büro passiert. Das finden die dann ganz spannend. Und ja, und die meisten Frauen, die meiner Frau folgen, haben ja auch Männer. Und dann sagen die immer so, ja, folg doch mal dem Niklas. Der hat vielleicht auch dann gute Klamottentipps für dich oder. Das kommt selten vor, aber ab und zu gibt's auch bei mir mal einen Shopping-Hall oder so. Also was mache ich dann auch? Also ich wehre mich dann nicht richtig gegen.
Aber privat persönlich oder ist das dann auch so eine Unterstützergeschichte,
eine Kooperation? Ist eine Unterstützergeschichte, ja. Also eine Kooperation. Das heißt, natürlich haben die guten Zahlen, die ich habe, die werden wahrscheinlich in irgendwelchen Tools wieder gespiegelt und dann haben sich der ein oder andere Anbieter schon gedacht, hey, das ist doch was für uns. Und ich werde auch tatsächlich sehr, sehr häufig angefragt, muss aber gestehen, dass ich so 90% der Kampagnen ablehne, weil ich einfach sage, ich fühle mich dazu nicht geboren und wenn ich schon nur einmal im Monat mich melde, dann möchte ich halt ungern den Leuten sagen, hey, hier bin ich und übrigens, das Produkt wollte ich euch vorstellen, das ist so super. Das fände ich nicht gut und das wäre wiederum, würde ich als Agenturleiter dem Creator, den ich betreue, der so arbeiten würde, würde ich auch sagen, nee, das machst du nicht. Also damit wirst du nicht glücklich und deine Community auch nicht.
Wenn du mal quasi aus dir selbst heraustrittst, Niklas, und dich als Influencer wider Willen sehen würdest, welche Themen, welche Marken passen denn zu dir?
Welche Themen? Also mache ich denn? Ja. Also es ist schon so, ich habe letztes Mal war ja Bizfluencer schon, weil ich natürlich in irgendeiner Weise über das so erzähle, was eigentlich so im Backend passiert, was die Leute so nicht sehen, was die Leute so wenig wahrgenommen haben bisher. Und ja, während kamen häufig die Leute verzaubert, entzauber ich dann das Ganze manchmal und sage dann eben, wie es dann so aus unserer Sicht war und was da dahinter steckt, weil ich auch ein bisschen inzwischen auch das Gefühl habe, dass die Leute bereit sind für so einen gewissen Bildungsauftrag. Und ja, es ist auch das Making of. Ne? Es ist natürlich, bei mir sieht man dann häufig, was dann hinter den Bildern, also ich kriege die Bilder, die dann nicht so schön geworden sind, aber die halt vielleicht dann manchmal noch die ganze Geschichte erzählen. Wenn es dann super romantisch am Strand war, habe ich das Bild, wo eben gerade die Welle mir ins Gesicht gekommen ist und einfach, wo die Leute dann sehen, ah, okay, ist eigentlich gar nicht nur romantisch am Strand gewesen, sondern das ist halt nur so eine Momentaufnahme. Das heißt, das findet man häufig bei mir. Ich habe auch so eine relativ geringe Schamgrenze und dann ist so ein bisschen Comedy-Anteil auch dabei, obwohl ich den halt, ah, der kommt immer mit rein, aber ich wähle ihn gar nicht so richtig, weil ich dann immer denke, jetzt nehmen die Leute mich dann nicht mehr ernst.
Ich verstehe. Du sag mal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ja, Influencer wider Willen fand ich einfach, ich habe herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Und jetzt verstehe ich auch, wie du das aufgebaut hast. Also als Trittbrettfahrer, deiner extrem kompetenten, stark auftretenden, positiven Frau, ja, hast du eine, ja, noch nicht im Potenzial ausgeschöpfte Sekundärreichweite aufgebaut. Ne? Mhm. Finde ich gut. Aber jetzt mal einen Schritt zurück, Niklas. Das ganze Thema Influencer und Creator und auch die Gründung von Hypelab, das war 2017. Da war natürlich das ganze Social-Media-Thema weit fortgeschritten und Influencer natürlich ein großes und Gesetzesthema. Wie hast du den Einstieg geschafft? Und es war ja relativ spät. Erzähl doch mal ein bisschen über die Anfänge.
Ja, man muss dazu sagen, auch wenn natürlich die Influencer-Branche sich so, also wir sagen mal, die wirkliche Professionalisierung hat sich zwar so 2015 dann zugetragen, es gab auf anderen Plattformen das schon ein bisschen früher, also auch Influencer, Content-Creator, die dann irgendwie auf anderen Social-Media-Plattformen mal Werbung gemacht haben oder Kampagnen umgesetzt haben. Und wir sehen uns immer so als die zweite Generation, die aber ehrlicherweise noch so rechtzeitig da war, also da, wo es dann gerade erst so richtig losging. Das heißt, 2015, 2016 hat sich das Ganze erst gefunden. Es war noch unfassbar unprofessionell. Und man muss dazu sagen, ich habe neben meinem Studium, ich habe dual studiert, habe Medien- und Kommunikationsmanagement studiert und habe aber bei einer Fernsehproduktion, die deutschlandweit agiert, den Digitalbereich mit meinem Mitgründer verantwortet. Und dann haben wir eigentlich gelernt oder gemerkt, dass das, was da gerade so im Fernsehen passiert, das heißt, dann nehmen Leute an einer Castingshow teil und kommen da raus und haben nicht gewonnen, sind irgendwie Fünfter oder Sechster geworden, waren aber sehr sympathisch während der Show und haben dann auf einmal 100.000 Facebook-Fans oder 30.000 Instagram-Fans. Das war für das Fernsehen immer ein Abfallprodukt. Die konnten damit überhaupt nicht anfangen. Das war denen auch total egal. Und wir standen da immer und haben gesagt, Leute, das ist ein Riesenpotenzial, die Leute jetzt in irgendeiner Weise weiterzuerzählen und zu gucken. Und das hat uns irgendwann so doll gefuchst, dass wir gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass das Fernsehen so arrogant mit diesen Persönlichkeiten umgeht, die irgendwie eine Reichweite haben, was für uns ja einen Wert hat, dass wir gesagt haben, nee, komm, wir schmeißen das, was wir gerade machen, hin und gründen neu und nennen uns Hypelab und versuchen, Creator zu betreuen und die halt einfach zu erzählen. Also denen halt auch ganzheitlich zu helfen und zu sagen, okay, was macht ihr eigentlich da gerade? Also vor allen Dingen Aufklärungsarbeit, weil man muss dazu sagen, die meisten, die auch im September 2017 irgendwie auf Instagram erfolgreich waren, sind bei Weitem keine Marketing-Experten gewesen. Also die haben halt das gemacht als Leidenschaft. Die haben eben zu einer Zeit, als der, wo noch keiner gesagt hat, hey, das ist das Riesending, das wird 2020, damit wirst du irgendwann wirklich Welten verändern können. Also ich meine, Instagram, was das inzwischen für eine Power hat, ist unglaublich. Und die haben einfach eine Leidenschaft gehabt für den Content, den man da veröffentlichen konnte. Und wir haben gesagt, wir bringen euch die Expertise rein, das Ganze halt langfristig auszubauen. Und das war der Grund, warum wir gegründet haben. Und dann haben wir tatsächlich mit Carmen und ihrer damaligen Freundin dann gestartet. Waren damals relativ klein noch, verhältnismäßig, also knapp 30.000 hatten sie zu Beginn. Und dann ist das gesteigert so im ersten Jahr auf 100.000 Follower auf Instagram. Der Markt war zwar noch nicht so breit und dann haben wir immer nach und nach gemerkt, okay, es gibt halt einfach eine unfassbar unprofessionelle Branche, also auch Agenturen und Leute, die Marketing betreiben wollen auf dieser Plattform, haben gar keine Ahnung, was die machen. Da können wir unterstützen. Und dann haben wir als Plus halt eben gehabt, dass wir relativ schnell das organisieren konnten. Und ja, das war eben für mich dann einfach auch so der Start, wo wir dann echt gedacht haben, wow, das konnten wir jetzt noch umsetzen.
Ja. Du, das war ja 2017, wenn ich mich rückerinnere, eine Phase, wo wir gesagt haben, dass dieses ganze Influencer-Marketing natürlich eine bedeutende Rolle hat und wir auch den Impact gesehen haben. Und wir haben ja auch innerhalb unseres Ecosystems auch Teams gehabt und immer noch Teams, die den Creatoren unter die Arme greifen und auch Partnern, weil das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Kompetenzen ist. Aber es war damals wirklich wie im Wilden Westen, ne? Jeder gräbt nach Gold und es gab da unheimlich viel Unordnung. Da wurde auch damals sehr oft die Frage, speziell von großen Marken oder von großen Partnern von uns auch an uns gerichtet, Jin, wie siehst denn du das? Wie sollen wir denn da Erfolg bewerten? Das ist ja auch schon alles relativ wild und jung. Da war das alles noch ein bisschen in Kinderschuhen. Wie habt ihr euch da positioniert? Du hast ja eben selber gesagt, das kann man professionalisieren. Was waren die Punkte, auf die ihr gesetzt habt?
Also erstmal Verlässlichkeit. Das war halt einfach für die Marken und für die Agenturen unfassbar wichtig, jemanden zu haben, mit jemandem zu sprechen, der denen eine gewisse Verlässlichkeit einfach bietet, weil man hat halt mit jungen, wilden Kreativen gearbeitet. Das tut man heute noch, die eben zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so richtig wussten, was sie denn machen. Also man muss dazu sagen, dass auch heute, wenn wir mit Leuten sprechen, die oder unseren Creatoren sprechen, wenn wir denen eigentlich von KPIs berichten, von den Dingen, die eigentlich die Brands dahinter sehen und was Retargeting ist, also dann gucken die mich immer mit großen Augen an und sagen, wie? Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum? Und die sagen halt immer, ich mach doch meine Story. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber deine Story ist nicht der ausschlaggebende Punkt für ein Brand. Also einzig und allein, wir machen eine Marketingkampagne, da bist du ein Baustein mit deiner Reichweite, aber um nachher wirklich Abverkäufe zu erzielen, machen die noch ganz viel dahinter. Und deswegen ist es so super wichtig, dass du rechtzeitig postest, dass du eben die Story so wie vereinbart auch veröffentlichst, weil die das halt eben in ihren Contentplan einplanen. Und das zu übersetzen, also wir haben uns am Anfang immer empfunden als weitere Agentur, und zwar die das Ganze dekodiert, was eigentlich so kommt. Das heißt, es gibt einen Brand, die gehen zu einer Agentur und sagen, wir haben eine Kampagne, wir haben das folgende Produkt und das soll bitte jetzt nach außen getragen werden. Dann geht die Agentur hin und schreibt das Ganze in einem einseitigen Briefing runter und macht halt wirklich nur die wichtigsten Key Facts, weil sie ja wissen, naja, also so viel Informationen können wir gar nicht denen zumuten. Und dann sind die bisher und in vielen Fällen damals auch schon direkt an den Influencer rangegangen. Oder halt an Management, was eher ein klassisches Künstlermanagement war, aber mit Marketing nichts zu tun hatte, und hat dann gesagt, hier, das wollen wir machen, das buchen wir ein, bitte veröffentlicht das so. Dann hat der Influencer das entweder 101 genauso veröffentlicht, was aber nicht der Sinn der Sache war, es war ja nur, waren ja nur Keypoints, oder hat es halt überhaupt nicht verstanden und hat dann einfach die Kampagne auch schlecht und falsch umgesetzt und hat auch nie verstanden, wie man so eine Geschichte darum eigentlich erzählt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen uns gar nicht als Management dazwischen setzen, sondern als Consulting und wollen die Influencer beraten, aber wir wollen auch das dekodieren, was eigentlich da von den Agenturen kommt. Und die Agenturen und die Brands halt einfach verstehen und das halt eben in das Leben unserer Influencer einbauen, weil ich meine, ich kann ja auch nicht einer Agentur zumuten, dass die halt 24/7 dem Influencer folgt, mit dem sie irgendwann eine Kampagne machen wollen. So viel Content kann niemand konsumieren und das machen wir ja aber. Also das heißt, wenn du einen unserer 12 Creator anfragst, kann ich dir sagen, was die in den nächsten 7 Tagen machen, was die letzten 7 Tage gemacht haben und wahrscheinlich noch, was ihre Ziele dieses Jahr sind. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wir würden gerne eine Kochshow machen, habt ihr da irgendwen, der passt? Dann sage ich, ich habe da auf jeden Fall jemanden, der eine große Leidenschaft dafür hat, der super viel kocht und die gut passt. Auch wenn das jetzt noch gar nicht so aussieht, wir können das aufbauen, indem die eben von ihrem Fashion-Content ein bisschen abrückt und mehr zeigt, dass sie eine große Leidenschaft für Kochen hat. Und dann bauen wir die dahin auf. Und das haben wir eben uns zur Aufgabe gemacht. Und ich glaube, das war eben das, wie wir professionalisiert haben, wie wir da auch einen neuen Baustein hinzugefügt haben und was wir auch merken, was sich auch so langfristig durchgesetzt hat, dass Influencer eigentlich Marketeers sind, die auch verstehen müssen, was die machen.
Genau, in einer anderen Sprache, ne? Und das, was du dekodieren nennst, klar, das ist diese Transferleistung zwischen zwei verschiedenen Welten oder zwei Gewerken, die ineinander greifen sollen, die Kommunikation herzustellen, finde ich stark. Kannst du mal aus den Anfangstagen so eine Breakthrough-Story erzählen, wo ihr extrem stolz wart, entweder auf die Transferleistung oder auf das Übersetzen von einem Markenbriefing in eine tolle Geschichte?
Also wir haben natürlich ganz, ganz, ganz aktuelle Cases auch. Also jetzt ganz am Anfang, gehen wir mal zurück auf 2017. Muss man natürlich dazu sagen, dass wir...
Was schon eine Ewigkeit her ist. Mein Gott.
Ich hab das auch nochmal...
3 Jahre alte Geschichte, Mann. Nein, erzähl.
Es fühlt sich, man muss wirklich sagen, die letzten 5 Jahre, ich habe jetzt auch, weil jetzt ja gerade 10 Jahre Instagram ist und ich habe mir gedacht, wow, 10 Jahre. Da konnte man sich die verschiedenen Logos auswählen, habe ich auch direkt gemacht und dann wurde mir wieder klar, hey, am Anfang hast du Instagram genutzt, um deine Bilder zu bearbeiten. Und auf einmal... war es von einem auf anderen Tag plötzlich so, dass deine Bilder verfügbar waren für eine Community und du hast dir gedacht, scheiße, jeder sieht gerade, was ich irgendwie 5-mal verschiedene Filter ausprobieren, das wollte ich ja nie hochladen. Und dann hat man so gemerkt, hey, diese Community hat sich entwickelt und die Plattform hat sich entwickelt, das war Wahnsinn. Aber ich möchte sagen, die letzten 5 Jahre fühlen sich an wie von der Entwicklung der Floppy Disk bis heute so ein bisschen. Also es ist halt unglaublich, wie sich Instagram verändert hat, was es an Tools gab. Und wir müssen immer sagen, der Breakthrough für uns war die Instagram Story, weil wir vorher Instagram ein bisschen mehr als deutlich stärker als Inspirationsplattform wahrgenommen haben. Das ist es heute auch noch. Also man lässt sich auf Instagram auch heute noch inspirieren. Aber es ist heute eine deutlich entertainige Plattform geworden. Also Entertainment spielt eine große Rolle. Wie unterhältst du mich den Tag über? Und die Leute haben natürlich auch irgendwann den Anspruch gehabt, dass da mehr passiert als nur Informationen über Klamotten und Stühle und irgendwas anderes. Und deswegen ist die Erwartung, die wir ja auch unsere Creator immer setzen, zu sagen, hey, wenn du eine TV-Show guckst oder wenn du Fernsehen guckst, dann guckst du das ja nicht wegen den Werbepausen. Also die Werbepausen, die nimmst du in Kauf, einfach weil es ein cooles Format ist, weil das spannend ist, was da dazwischen ist. Aber die Werbepausen dürfen niemals der ganze Inhalt sein. Und das ist eben das, wo wir mal sagen, das hat die Instagram-Story erst möglich gemacht, es so viel Content zu produzieren und zu veröffentlichen, dass die Leute sich dauerhaft unterhalten fühlen und man dann dazwischen die Möglichkeit hat, Werbepartner einzubinden oder die vielleicht sogar ganzheitlich einzubinden. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, was war so ein Best Case, den wir geschaffen haben? Natürlich ist der Case, auf den wir super stolz sind, auf den der erfolgreichste auch, möchte ich sagen, war die Gründung unseres eigenen Modelabels O'April mit meiner Frau Kamuschka, die das als Social First Brand gegründet hat, also als Brand, was rein über Instagram erstmal funktionieren sollte. Wir haben nie einen anderen Marketingweg bis heute gewählt. Also es gibt eigentlich keine andere Marketing-Power, die hinter diesem Brand steckt. Und die haben es damals geschafft, innerhalb von 24 Stunden fast 70.000 Follower auf die Brandseite zu bringen, durch einfach ein emotionales Storytelling und das dann eben organisch auch alles geschafft. Und daraus jetzt ein Brand geschaffen, was es jetzt 2020 immer noch gibt. Die sind jetzt 2 geworden im Sommer. Und dass das funktioniert, da arbeiten inzwischen über 12 Personen in Vollzeit dran. Das ist, die gibt's bei verschiedenen Retailern. Es ist eine sehr, sehr gut funktionierende Marke. Und das ist für uns der größte Case, dass wir das geschafft haben über Instagram und über dieses Storytelling, das kam als Gründerin diesen Weg geht und diese Emotionalität dahinter gebracht hat. Das ist schon Wahnsinn. Also das finden wir auch, dass das Instagram ermöglicht hat, war für mich unglaublich bis heute.
Ja, das ist schön. Wir haben ja viele Brands und Partner, die tatsächlich über unsere Plattform hinweg ihren Business Case entwickeln. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, wie ihr dann halt sogar so integriert vorgeht, dass ihr mit Hype Lab A, Kompetenzen in dem Bereich aufgebaut hat und B, diese Kompetenz und Reichweite nutzt für eine Integration von eigenen Geschäften. Sag mal, haben irgendwie die Partner reagiert? Weil ihr habt ja eure Kompetenzen im Bereich Beauty, Fashion, Lifestyle und eine Eigenbrand. Das ist ja so, wie Retailer ihr White Label machen. Gab es da Reaktionen oder war das stressfrei?
Das war tatsächlich sehr stressfrei, weil es eher darum ging, dass sich eine Creatorin, also es wird ja immer nach Expertise gesucht. Das ist so ein bisschen die Frage, wenn ich mit jemandem werbe, mit welcher Expertise macht er das? Das heißt, eine Influencerin, die eine Make-up-Artist-Ausbildung hat, die hat natürlich sofort Expertise. Wenn die mein Produkt bewirbt und es als gut empfindet, dann sagt auch jeder da draußen, ja klar, also die wird's wissen, die hat eine Make-up-Artist-Ausbildung. Jetzt ist es bei einer Fashion-Influencerin so, die eigentlich eher im Lifestyle-Segment angegliedert war. Mit welcher Expertise macht die das? Ich finde die als Community und als Zuschauerin schön und die hat einen tollen Klamottenstil, aber warum weiß die, wenn die über Klamotten spricht, dass das wirklich gute Qualität ist und toll ist? Und das haben wir gemerkt, das war der Trust war dann einfach noch größer in sie als Person. Und wir müssen auch dazu sagen, natürlich sind im Großteil unsere Kunden bis jetzt Retailer gewesen oder sind es auch. Und da passte dann die Marke dann auch ganz gut rein und das fanden die dann vom Image auch ganz schön und haben dann einfach gesagt, wow, also wir finden das bisher super spannend, den Weg, den sie geht als Gründerin. Und deswegen war das super stressfrei, eher noch positiv. Also es hat eher noch neue Möglichkeiten erschlossen, dass man eben ein großer Retailer gesagt hat, hey, wir wollen nicht nur mit dir als Influencerin, sondern auch mit dir als Brand arbeiten, also mit deinem Brand, das du gegründet hast. Wir würden das in unser Sortiment aufnehmen und würden da so eine ganzheitliche Story drum schließen. Das heißt, du bewirbst es dann, erzählst dann den emotionalen Weg, wie du damals tatsächlich bei uns auf der Verkaufsfläche als Aushilfe gearbeitet hast und heute gibt's dein Brand bei uns und ist das nicht cool? Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und ist auch für uns deswegen eher ein positiver Ansatz gewesen.
Klasse, also hat eure Kompetenz und Bedeutung und Positionierung einfach verstärkt. Das klingt dann sehr organisch und harmonisch und sinnvoll. Sag mal, du hast mit Carmen angefangen und einer Freundin von ihr hast du gesagt, als ihr mit Hypelab begonnen habt. Wie viel oder wer von den damaligen Creatern ist noch bei euch? Wie viel habt ihr neu? Wie groß ist euer Portfolio an Partnerschaften?
Also wir sind natürlich ein People's Business, das heißt, es ist natürlich einfach auch etwas, dass man mit Zu- und Abgängen, da gibt's Leute, die dann einfach irgendwo auf der Reise sich dann nicht mehr so gut betreut fühlen oder andere neue Impulse brauchen, sich woanders auch in der Entwicklung sehen. Das ist dann passiert, das heißt von den zweien, die wir hatten, ist dann eine gegangen, was ich persönlich natürlich sehr schade fand, aber das ist, wenn wir professionell sind und das wollten wir auch sein, haben wir gesagt, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin und haben dann weitergemacht und sind zu dem Zeitpunkt aber dann auch schon weiter gewachsen und so wurden dann aus 2 4, weil 2 weitere dazugekommen sind und inzwischen sind wir 14, ich habe heute nochmal durchgezählt, machen das mit einem Team von 4 Personen, die wir jetzt hier bei Hype in der Agentur sind, so dass wir eigentlich die Teams auch aufgeteilt haben, dass immer ein Partnermanager dann sein Team hat, mit dem er dann arbeitet, intensiv arbeitet und halt wirklich zu 100% die Expertise hat, was passiert bei dem wann. Also ich kann jeden fragen von denen, okay, was war da gestern in der Story los und vor allen Dingen, was war da im Hintergrund los und ist da gerade alles in Ordnung, dann wissen die das. Das ist eben das Ziel auch. Ich muss ja auch vor jedem Kunden wissen, könnte es da irgendwas geben, was nicht passt. Und dementsprechend sind wir jetzt 14. Das ist so auch die Größe, die wir uns eigentlich hätten wir nie so gedacht, dass wir das so schaffen, aber oder dass wir so groß werden, weil wir eigentlich immer sehr eng an den Influencern dran sein wollten. Aber es war dann so, dass wir mehr und mehr gemerkt haben, dass das, wie wir arbeiten, dann doch relativ unique war. Also, dass wir uns nicht als Management da vorstellen, sondern dass wir uns auf partnerlicher Ebene einfach neben jemanden stellen und sagen, du entscheidest alles. Und wir beraten dich und wir sind an deiner Seite und wir entwickeln mit dir gemeinsam Ideen und versuchen einfach dein kreativer Partner zu sein. Aber wir gehen halt nicht über dich hinweg und deswegen sind wir sehr transparent. Wir sind transparent in der Arbeitsweise, sehr transparent mit unseren Mitarbeitern auch. Das heißt, jeder weiß zu jeder Zeit, was eigentlich in unserem Kosmos passiert, welche Anfragen hineinkommen, welche Brands mit einem arbeiten wollen und was auch nachher die Absagegründe sind. Und das möchte ich halt auch immer zu den Brands halt auch mitteilen, dass halt einfach auch die Art und Weise, wie sie mit uns kommunizieren, nicht bedeutet, dass das unsere Influencer nicht mitbekommen, sondern wir gehen da schon transparent mit um. Und wenn dann jemand sagt, nee, das passt für mich einfach nicht, dann ist es so, dass wir das auch dem Influencer so mitteilen. Und wenn dann die Brand kommt und 2 Monate später sagt, ach, jetzt passt es aber doch, weil irgendwas passiert ist, dann kann es sein, dass der Influencer aus persönlichen Gründen sagt, ihr habt vor 2 Monaten nicht an mich geglaubt, dann glaube ich jetzt auch nicht an euch. Also das ist dann halt leider unprofessionell, aber das ist halt dann so.
Es ist ein emotionales Business, es sind junge Menschen um euch herum. Ach du, das hat ja auch wieder was Spannendes und Erfrischendes, dass es so ist. Das, was du erzählst, erinnert mich halt auch an Aufbruchstimmungen auch in anderen Branchen. Ja, als damals halt irgendwie, damals waren die größten Stars im Fernsehen irgendwann eine Zeit lang die VJs auf den Musikkanälen. Ne? Und wenn du das Prinzip einfach überträgst, ja, dann ist es halt so. Aber mich würde trotzdem interessieren, welche Strategie, welches Vorgehen, welche Learnings ihr da gemacht habt mit Hypelab in Richtung ja, Creator und Marken zu matchen. Ist das ein intuitiver Prozess oder hat sich durch diese Professionalisierung da eine Struktur ergeben?
Es ist wirklich ein Prozess, der eigentlich so funktioniert, dass wir immer gucken, welche Punkte, also wir unterteilen unsere Creator schon immer in so 3 Punkte, die für den Creator stehen. Wenn dann eine Marke aus einem Umfeld kommt, die erstmal gar nicht passt, dann ist es erstmal schon etwas, wo wir dann erstmal intensiver prüfen, wiefern kann man das in irgendeine Story reinpassen. Heißt, jetzt wieder auf das Beispiel meiner Frau Kamuschka, die hat ihre Stärken halt natürlich im Fashion-Bereich durch O'April. Dann heißt sie natürlich im Beauty-Bereich klar, weil es auch irgendwie sehr ergänzend zu Fashion und zu Mode ist. Also meistens geht das ja auch Hand in Hand für so einen ganzen Look, für so einen Alltagslook. Und dann ist das Thema Self-Being bei ihr halt ein sehr, sehr großer Punkt. Also das heißt, wenn es Kampagnen dazu gibt, die Thema irgendwie, wie finde ich zu mir selbst, es kann auch natürlich auch mit einem Buch sein. Also wenn es dann einen Buchhandel anfragt und sagt, hey, wir wollen gerne was machen, dann sagen wir, grundsätzlich ist Carmen als Person jemand, die eben dafür steht, sich sehr viel auf sich selbst zu achten, und ein Buch lesen ist eben genau dieser Moment, sich mal eine Auszeit zu gönnen. Dann passt das. Wenn jetzt aber ein Erotikversandhandel kommt und sagt, hey, wir haben einen Adventskalender, würdet ihr den bewerben wollen? Dann sage ich erstmal so, stopp. Also ich verstehe Self-Being, aber das ist mir ein bisschen zu viel Self-Being. Das ist würde ich jetzt als so nicht richtig sehen, gerade bei ihr. Da müsste wirklich viel Transferleistung noch passieren, bis das passt. Und ähnlich dann auch irgendwelche Beauty-Themen, die in die Veränderung gehen. Das heißt, wenn jemand fragt, mich antwortet mit einem Zahnbleaching-Set, dann sage ich, ist das die Beauty, die wir eigentlich den Leuten vermitteln wollen? Also die Beauty, die du in dir selbst findest, die du selber bist? Oder ist das die Beauty, die äußerlich zugefügt wird? Und da sind wir halt dann eher schon wieder raus und sagen, nee, das passt nicht zu dir. Du bist nämlich eigentlich als Person, stehst du dafür, zu sagen, du bist so schön, wie du bist. Es gibt Dinge, die dich schön machen, noch schöner machen können. An deine Schönheit nach außen tragen. Das kann Mode sein, das kann eben ein Make-up sein. Aber wenn du etwas nachhaltig an dir veränderst, dann solltest du dir das wirklich überlegen. Das hat dann eher mit schwachem Selbstbewusstsein zu tun. Und deswegen stehen wir zu solchen Produkten halt überhaupt nicht. Also nichts, was in die medizinische Richtung schon geht oder direkte Eingriffe sind. Und so versuchen wir zu gucken, welche Synergien es gibt. Es gibt natürlich aber auch bei uns Creator, die ich sehr schätze, weil sie sehr unterhaltend sind. Die Justine zum Beispiel, die am Wochenende sehr gerne Party macht und die auch kein Problem hat, damit ihre Leute mitzunehmen. Und die hat auch kein Problem, wenn sie in Bocholt auf dem Dorffest ist. Und sie kommt aus Bocholt und ich habe immer seitdem Bocholt kennen und lieben gelernt. Nee, nicht gegen Bocholt. Also ich habe seitdem Bocholt kennen und lieben gelernt. Das Sommerhaus der Stars, was gerade im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist auch genau da, wo sie herkommt. Und dann habe ich immer gesagt, hör mal, also ich finde das ja mega und ich gucke das auch gerne an. Aber meinst du, in der Community find das gut? Und die so, ja, also das bin halt ich. Und wenn ich da halt mal Quatsch erzähle in der Story, da stehe ich da auch zu. Und dementsprechend habe ich bei ihr auch überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn dann eine Marke, die eine Gin-Marke oder eine irgendeine andere Marke, Whisky-Marke anfragt, dann zu sagen, hey, nee, passt, ist doch super. Weil du trinkst ja auch gerne ein. Also dann warum sollten die das nicht bei dir transportieren? Und sie ist ja niemand, wo man das Leben irgendwie dann mitverfolgt und das Gerät irgendwie aus den Fugen, sondern die ist halt der Mensch, der am Wochenende gerne über einen Durst trinkt und am Montag aber auch wieder arbeitet. Also ist das alles in Ordnung.
Es geht also neudeutsch formuliert Realness oder Authentizität. Das scheint irgendwie im Kern zu stehen. Ist das der entscheidende Punkt, was gute Creator ausmacht, die dann für Marken kommunizieren? What's the magic sauce?
Konstanz. Wir haben immer gesagt, Konstanz ist, das ist so, weil die meisten sagen immer, hey, ist Authentizität. Das fand ich immer, ja, schon ein unfassbar schwer auszusprechendes Wort. Und B, ist es so wortleer. Also, weil die Leute immer gesagt haben, ja, was ist denn authentisch? Also, wenn ich jetzt irgendwie, also ich privat total gerne trinke, aber es in meiner Story nie zeige, dann ist es zwar authentisch, wenn jetzt eine Gin-Marke kommt und mich fragt, weil ich es ja echt gut finde und weil ich die vielleicht privat auch gerne trinke. Ich habe es aber bis jetzt noch nie erzählt. Konstant wäre, wenn ich es aber auch einfach schon dauerhaft mache und nicht nur einmal für die Story, sondern die Leute halt sehen, ach, das ist halt wirklich so. Und wenn ich halt zum Sport gehe und dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe übrigens eine tolle Sportleggings und du sagst, ja, ich war jetzt seit 4 Wochen beim Sport und jetzt passt das eben sehr gut, dann habe ich eine konstante Story erzählt und da konnte ich den Partner sehr gut einbinden. Wenn ich jetzt aber eigentlich zum Sport gehe und das nie zeige, dann ist es zwar authentisch, dass ich das mache, weil es zu mir passt und es auch real ist, aber ich habe es halt nie gezeigt. Deswegen begreift meine Community das in dem Moment halt überhaupt nicht und sagt, wie du gehst zum Sport und was willst du, der Sportlegend, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also wir glauben, dass Konstanz der Weg zum Erfolg ist, auch für eine gute Kampagne. Und Konstanz beginnt eben nicht erst ab Beginn einer Kampagne, sondern auch ab dem Punkt, wo man einfach mal überlegt, ja, was könnte es denn sein? Und vor allen Dingen muss ich auch ehrlich sagen, wenn man transparent arbeitet, weiß ein Influencer auch eigentlich schon 3-4 Wochen, bevor eine Kampagne ansetzt, dass da etwas kommt, dann ist es gar nicht mal so unklug, dann schon anzufangen. Also dann schon zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt langsam an meine Community ran? Wie erkläre ich denen jetzt langsam, dass das halt ein Thema für mich ist, was ich sehr spannend finde und wichtig finde. Und dann habe ich vor allem auch die Möglichkeit, das ohne die in Deutschland so verpönten Hashtags Werbung und Hashtag irgendwas in meine Story mal einzubinden. Ich erzähle nämlich die Geschichte. Und wenn ich das danach dann nicht sofort aufhöre, sondern auch wirklich nur 3-4 Wochen weitermache, dann habe ich eine schöne runde Story. Meine Community hat die Werbung eben auch als echt und authentisch und real und konstant angenommen. Und ich habe dem Brand einen Gefallen getan, weil auch die Absatzzahlen, das zahlt sich aus. Also wir haben große Erfahrungswerte damit gesammelt, dass eine Story, die erzählt wird und die aber auch nach einer Kampagne noch weiter erzählt wird. Das heißt, ich habe 3-4 Tage, nachdem ich das Produkt verwendet habe, ist es in meiner Story nochmal irgendwie zu sehen. Und wenn es nur irgendwie auftaucht, dann habe ich sehr, sehr gute Zahlen, weil die Community natürlich dann sagt, okay, die meint das ernst. Ah, das ist nicht eine gekaufte Werbestory gewesen, sondern die findet das Produkt wirklich, wirklich toll. Und ja, das ist so ein bisschen, deswegen konstant ist so der Punkt, dem ich, glaube ich, vor allen Dingen in der Fülle des Contents, die man heute veröffentlicht, jedem mitgeben würde, dass das so der Mittel zum Erfolg ist.
Was ja übrigens in der klassischen Werbung nicht anders ist, ne? Reichweite aufbauen und Frequenz. Ein Kontakt reicht nicht.
Ne? Nee, eben die Touchpoints, also vor allen Dingen die vielen Touchpoints, die ich dann geben muss.
Genau. Ja, auch zumal sich die Customer Journey natürlich jetzt oder in dem Falle Creator Fan Journey sich komplett verändert hat. Finde ich total spannend. Aber in dem Kontext oder vor allem in diesem Kontext, wie sucht ihr neue Creator? Habt ihr eine eigene Pipeline, die ihr aufbaut, Leute, die euch auffallen, die ihr dann sukzessive an das System heranführt? Wie funktioniert das?
Aktuell über 2 Wege. Also das heißt, eigentlich suchen wir gar nicht aktiv, sondern meistens kommt das dann proaktiv auf uns zu. Jemand, der sagt, hey, ich suche gerade eine Agentur. Und in der Regel sagen wir dann meistens ab oder vermitteln wirklich an Agenturen, die wir noch mit gutem Herzen empfehlen können, weil wir dann immer sagen, boah, können wir 100% das liefern? Wenn der jetzt von ganz außen kommt, man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch einfach, was das Storytelling auch angeht, so ein bisschen darauf aus sind, dass unsere Creator miteinander in irgendeiner Weise in Kontakt stehen. Also, weil wir verbinden die Leute im Hintergrund, aber wir erwarten von unseren Creatoren auch, dass sie sich auch im Vordergrund miteinander austauschen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass das ein gemeinsames Ding ist. Denn wir sprechen über Social Media, also es geht um Social. Und jemand, der das alleine macht, jemand, der da irgendwie in Essen sitzt und nie nach Köln kommt, nie die anderen Creator der Agentur trifft, der erzählt nur sein Leben, aber nie das Leben eines anderen. Und das bietet dann auch nicht die Möglichkeit zu wachsen, weil es ist am Ende, wie gesagt, abonnieren die Leute ein Leben und sehen das Ganze wie eine Daily Soap. Die sitzen abends um 20:15 inzwischen auf der Couch. Der Fernsehen ist zum Second Screen geworden. Das hat das Fernsehen nämlich auch nie kapiert, dass sie schon lange nicht mehr First Screen waren. Und die gucken dann die Stories. Fernsehen läuft so leise im Hintergrund und dann gucken die Stories ihrer 8 Lieblingsinfluencer. Und wenn diese 8 Lieblingsinfluencer auch noch irgendwie miteinander was zu tun haben, dann haben die wie eine klassische Fernsehsendung. Die gucken dann von der Michi und dann sehen die ist im Schuhladen und dann kommt die Carmen rein und hat sich ein paar Schuhe abgeholt und dann kreuzen sich diese Erzählstränge und schon ist das für die Person super spannend, weil die gucken halt, okay, und als die Carmen dann den Laden verlassen hat, wo ging ihre Reise dann hin? Und das ist für die super spannend und so ist es dann ein bisschen wie so ein Daily-Format, das die abonniert haben. Dann gibt es noch andere Einflüsse, man guckt ja auch nicht immer nur dieselbe Serie, manchmal abonniert man dann noch Hamburg oder Berlin oder andere Künstler, die ganz woanders wohnen und kriegt das dann so ein bisschen mit. Und so kommen die Leute dann auch proaktiv auf uns zu, um dazu zurückzukommen. Das andere Thema, was wir haben, was wir im letzten Jahr gestartet haben, ist so eine Art Ausbildungsakademie. Wir haben das Kamuschka Summer House und danach das Kamuschka Winter House gegründet, was einfach damit zusammenhing, dass Carmen natürlich als Influencerin mit inzwischen 1 Million Follower für viele einen Weg schon gegangen ist, den sie gerne auch gehen würden und da inzwischen auch Learnings hat, die sie gerne auch weitergeben würde. Und dann haben wir gesagt, das jetzt irgendwie an die zu geben, die gerade noch am Anfang stehen, ist eigentlich doch was total Schönes. Und wenn wir denen dann noch dabei helfen können, nicht dieselben Fehler zu machen, um eben das Ganze halt von Anfang an professionell anzugehen, ist das super cool. Und wenn Carmen sogar die Zugänge zu Marken hat, die denen eben noch am Anfang verwehrt bleiben, also Kunden wie Dior oder Ähnliches waren inzwischen schon dabei, Traummarken für viele Influencer, das ist dann eben so ein, haben wir gesagt, das ist ein cooles Match. Dann haben wir uns eine Woche jeweils immer entweder war das erste Mal auf Ibiza, das zweite Mal in Kitzbühel zusammengeschlossen, tolle Activities erlebt, tollen Content produziert, viel Know-how weitergeben. Und da gucken wir dann spezifisch wirklich nach aufstrebenden Influencern unter 100.000 Followern, die aber sehr gute Insights mitbringen, also wo wir auch sagen, wo wir sicher sind, das ist jetzt nicht irgendwie durch irgendwelche Tools gekauft worden oder irgendwas anderes, sondern die meinen das auch ernst und die nehmen sich die Zeit. Und B, die einfach auch gute Ansätze zeigen, also die auch schon verstehen, wie man Geschichten erzählt, die halt vielleicht noch nicht wissen, was sie da tun, aber die es schon tun. Und denen das halt noch ein bisschen rauskitzeln. Und da ist zum Beispiel Justine, die heute bei uns in der Agentur ist, eine von, aber auch die Caroli, die war im Winterhaus damals, die ist jetzt die zweite, die wir dadurch bei uns dann ins Team genommen haben, weil wir einfach gesagt haben, das waren so quasi, ich möchte nicht sagen die Besten der Akademie, sondern die Spannendsten, wo wir gesagt haben, das matcht sehr gut.
Klasse. Wir hatten ein Warm-up zu diesem Gespräch, Niklas. Ganz kurz auch über deinen Vater gesprochen.
Da freut er sich jetzt. Da freut er sich, dass ich jetzt über ihn rede.
Im Podcast. Magst du ihn grüßen? Du kannst heute so abräumen hier.
Hallo Papa. Ich möchte dir nochmal auf diesem Weg mitgeben. Du musst damit klarkommen, dass du jetzt Opa bist. Auch wenn du gerne jung wärst, aber du bist jetzt Opa. Das hört er nämlich nicht gern.
Das hört er nicht gern?
Nein,
dann,
gar nicht.
Möchte ich hier unbekannterweise sagen, it's okay to be gray. Ja? Ich weiß ja nicht, welcher Jahrgang Sie sind. Papa von
Niklas. 63.
63. Okay. Ja, dann hat er noch ein bisschen Vorsprung. Ja. Ja. Aber du sagtest, er wäre gerne ein Silver-Influencer.
Ja, bestimmt.
Ja. Hat das eine Zukunft? Wohin geht der Influencer-Markt? Wird er alle Zielgruppensegmente durchsteuern? Ja, haben wir dann irgendwann auch pharmazeutische Produkte, die dann von Silber-Influencern empfohlen werden? Wie siehst du das?
Also das definitiv, das halt wirklich definitiv Silber-Influencer. Ich glaube, dass wir einfach mehr merken, dass die Nischenmärkte noch mehr betreut werden. Also wir haben eine hohe Professionalisierung im Main-Markt, in den großen Segmenten Lifestyle, Fashion, Beauty. Mhm. Und es gab immer schon Nischen-Influencer, die für sich irgendwie spannend waren, aber auch der Bereich des Pet-Fluencers, also wo es gar nicht jetzt nur um den Hund geht, sondern um Hundehalter, weil eben diese Märkte natürlich im Marketing immer ein sehr, sehr großer, spannender Markt waren, aber genauso auch Gesundheits- und Pharmaprodukte eigentlich ein Riesenbudget mitbringen, weil da eine große Marge in den Produkten steckt. Aber natürlich, was soll jetzt eine 21-Jährige über Rheuma berichten? Also das passt halt nicht. So, aber jemand, der halt eher mal 50 oder 60 ist, der sich vielleicht über solche Themen schon Gedanken macht, der auch vielleicht auch einfach Lebenserfahrungen hat, der vielleicht auch persönlich schon einige medizinische Geschichten miterlebt hat, der kann das natürlich viel authentischer rüberbringen. Deswegen ist da ein großes Wachstumspotenzial. Ich glaube nur, wenn ich das selber sehe, dass da auch noch einfach der Umgang mit dem Medium selbst so ein bisschen zu verkrampft ist. Also ich sehe das an meiner Mutter und meinem Vater auch. Die wissen noch nicht genau, wie man Content so richtig produziert. Die sind damit nicht aufgewachsen. Also wir als Digital Natives hatten halt immer schon irgendwie Handys in der Hand gefühlt und haben irgendwie damit Content gemacht. Und meinem Vater denke ich immer so, du kannst das doch nicht posten, das Bild. Mhm. Das ist so verwackelt, das sieht aus, als hättest du das mit einem Nokia 3310 gemacht. Und ich frage mich wirklich, wie du dieses Bild hochgeladen hast, weil es ist komplett vom Ausschnitt her schlecht. Es ist ein schlechter Filter drauf. Das müssen die lernen, aber wenn jemand sich da in dem Alter berufen fühlt dazu, dann ist das eine große Chance, das auf jeden Fall zu machen. Und was wir natürlich glauben, ist, dass 2021 weiterhin Performance ein Riesenthema ist. Also wir haben 2019 immer mehr erlebt, dass Marken, vor allen Dingen deutsche Marken, die lieben Performance, denen ist ganz wichtig, wie verkaufe ich nachher auch, so innerhalb so einer Facebook-Kampagne und Instagram-Kampagne. Das ist bei denen stärker ausgeprägt als bei anderen europäischen Konkurrenten, die viel mehr auch auf Branding setzen und gucken, was sie sonst so machen. Und jetzt haben wir durch 2020, durch Corona ganz klar erlebt, dass die Marken umso wichtiger wurde. Wenn ich mit dir werbe, kriege ich hinten auch wirklich was rausgespielt? Ist das messbar? Mhm. Ich muss das jetzt beweisen, weil Marketing wird bei uns gerade auf den Prüfstand gestellt. Und die eben immer schon verkaufen konnten, die viele Swipe-Ups generiert haben, denen ging es 2020 sehr gut, weil die einfach weiterhin gebucht wurden, weil sich alles umgestellt hat. Also alles lief auf einmal mehr auf zu Hause und wie verkaufe ich Produkte, weil Out-of-Home-Kampagnen nicht mehr stattgefunden haben. Niemand hat mehr irgendwie draußen Plakatwände geklebt, weil gesagt, da ist ja keiner. Und die aber sich eher damit so über Wasser gehalten haben, auf Fashion Weeks unterwegs zu sein oder ähnliches, die hatten ein sehr schweres Jahr, weil A, haben die Fashion Weeks nicht stattgefunden und B, gab es halt keine Geschichten zu erzählen. Also die Geschichten, die erzählt werden mussten, es gab keine Events, es gab eigentlich gar nichts. Jeder war zu Hause. Und 2021 hat das, glaube ich, so ein bisschen noch dann im Fokus, wird es einen Fokus rücken. Das heißt, 2020 hat das einfach beschleunigt, dass Instagram und Influencer-Marketing Performance ist. Also da geht es nur um Performance. Verkaufst du, hast du eine gute Zukunft.
Ja, ich glaube, das wird für jegliche Art von Kommunikation gelten. Bei uns rückt auch dieser Fokus auf dieses sogenannte Commerce-Element. Wenn das ja bei uns bei Facebook Discovery Commerce, wenn halt Produkte Menschen finden. Und ich glaube, da ist gerade halt wirklich so ein Wandel im Marketing, auch natürlich getrieben durch Plattformen und Produkten, die wir anbieten, aber auch ein großes Umdenken, ja, speziell bei den jungen Marketern. Und ich glaube, dieses ganze Thema hier, Covid als Zeitraffer für digitale Transformation und E-Commerce kann jeder, das ist, glaube ich, eine ganz treibende Disziplin. Und ohne diese Fähigkeit, glaube ich auch, dass man in der Zukunft es im Wettbewerb deutlich schwerer haben wird.
Ja. Ja, was wir auch natürlich merken, ist, dass viele Brands sich ja immer mehr professionalisiert haben, also jetzt auch mehr verstehen. Ich glaube, keine Kampagne wird mehr ohne vorher die Zahlen und die Insights gebucht. Aber auch viele Brands verstehen eigentlich, dass Influencer-Marketing Hand in Hand geht mit den Paid-Ads, die man halt auf Facebook und auf Instagram schalten kann. Also, dass man einfach die Touchpoints halt kreieren muss und man nicht mehr nur einen Influencer bucht und sagt, der macht eine Story und das war's dann, sondern dass ich halt wirklich von da an die komplette ganzheitliche Story erzähle und sage, okay, jetzt habe ich die Leute einmal auf meine Seite gebracht, jetzt waren die ja schon interessiert, wie gehe ich weiter? Und das merken wir halt, dass immer mehr Marken einfach sagen, ich mache eine ganzheitliche Kampagne, ich buche 4 reichweitenstarke Influencer und danach greife ich die Community ab, indem ich eben die Geschichte des Brands immer weiter erzähle durch Paid Ads, die ich dann schalte. Und das finden wir super spannend, weil das halt super große Erfolgscases halt auch bietet. Auch bei uns bei April haben wir das dann selbst auch gesehen und gelernt, dass eben nur die Influencer-Marketing-Reichweite gar nicht mehr alles ist, sondern schalten inzwischen auch Paid Ads, was super große Erfolge erzielt. Und das merken wir einfach, diese Professionalisierung, das ist der Wahnsinn und da bin ich gespannt, was 2021 passiert.
Niklas, finde ich ganz klasse, weil du hast jetzt im Prinzip schon einen Teil meiner Frage wahrscheinlich vorweggenommen, die ich gerade stellen wollte. Und zwar, was müssen Kunden auch an Kompetenzen aufbauen, aus deiner Beobachtung heraus, nicht als Kritik gemeint, sondern wirklich halt einfach, was wäre wünschenswert, dass es kundenseitig erworben wird, dass es einfach noch besser funktioniert?
Also natürlich das Verständnis dafür und auch immer noch ich finde, manchmal fehlt auch so ein bisschen das Verständnis für in dem Brand. Die gehen zu häufig dann einfach nur zu einer Agentur und sagen, macht mal, ohne selbst zu verstehen, was da jetzt eigentlich genau passiert. Das heißt, Inhouse Know-how aufbauen ist immer noch super wichtig, weil viele der Personen, die da gerade in den entscheidenden Gremien sind, eben selbst keine Digital Natives sind oder eben auch keine Influencer, keine klassischen Content Creator. Ich meine, wenn irgendwann mal die Generation, die jetzt 14, 15, 16 ist, in die Positionen kommt, die haben eben das gelernt, die wissen, wie es ist, Content zu kreieren, die haben diese Hürden nicht gehabt. Und das ist heute, wenn ich meine Gleichaltrigen, jetzt, ich bin 29, wenn ich in meinem Freundeskreis umgucke, wer denn wirklich regelmäßig auf Instagram postet, dann ist es eine Handvoll, weil die das nicht gelernt haben. Und das Know-how, wirklich auch den Bedarf und die Hemmschwellen eines Influencers zu verstehen, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil einem Influencer an vielen Punkten einfach die Community und das Posting und wie fühle ich mich jetzt damit wichtiger ist, als was nachher an Betrag nachher aufs Konto gewiesen wird. Das sieht in dem Punkt gar nicht. Und natürlich eben das ganzheitliche Produkt zu verstehen. Also wie tickt der User, wie viele Touchpoints muss ich erzielen und wie kann eben das verschmelzen? Also das Influencer-Marketing mit den Paid Ads, um halt eben nicht immer nur zu sagen, na, wir machen mal, ohne wirklich eine Storyline zu haben, buche ich mal 4 Postings bei dir und dann denke ich mir so, ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, weil warum sollte sie jetzt 4-mal eine und dieselbe Community damit anspielen? Dann gehen wir auch ja 4-mal denselben Leuten auf den Nerv, die beim ersten Mal gesagt haben, ist nichts für mich. Lass uns doch lieber einmal die anspielen und dann mit denen weiterarbeiten, die es halt interessiert hat. Und dann geht ihr halt ab dem Punkt über die Paid Ads und sagt halt, okay, wer hat interagiert, wer hat hochgeswiped, wer ist drauf vorbei, das kannst du ja, also du kannst ja super gut das auch einstellen. Und dann wirst du halt einfach auch, wie wir es dann noch sehen, aus den noch kalten oder warmen Kunden halt auch heiße machen, die dann auch das auch gerne, das Produkt auch einkaufen wollen. Also in den Phasen muss man halt eben die Community auch sehen, wenn ich ein Produkt verkaufen will. Am Anfang kennen die mein Produkt nicht und wissen nichts darüber. Und die erzähle ich über den Influencer, die die Story meines Brands und versuche das emotional aufzuladen. Jetzt habe ich die zwar emotional, aber jetzt muss ich denen halt mit Fakten kommen. Jetzt wollen die natürlich noch überzeugt werden zu kaufen. Und wenn das nicht klappt, muss ich im nächsten Step vielleicht auch mit einem Rabattcode kommen und so weiter und so fort. Und diese Dinge müssen halt die Brands verstehen. Und da gibt's super Agenturen auch für, die das betreuen, die den auch unterstützen und die das dann ganzheitlich auch betreuen. Und die sind zwar wir nicht, aber die kommen dann auf uns zu und buchen dann unsere Influencer. Und ja, und Story-Ansatz. Also der Storytelling-Ansatz ist für uns ganz wichtig. Ich sehe es heute noch viel zu häufig, dass ohne Gnade sitzt jemand auf der Couch und hat eigentlich nichts zu erzählen. Auf einmal kommt dann da eine Werbung reingeflogen. Ich denke mir, also Leute, habt ihr euch in irgendeiner Weise vorher Gedanken gemacht, wie denn diese Kampagne aussieht? Also weil den Brands ist zu häufig egal, was vor den 4 und nach den 4 gebuchten Snaps passiert, die sie buchen. Also wenn jemand den ganzen Tag auf der Couch liegt, dann brauche ich auch nicht danach irgendwie für einen Fitnesskurs werben, weil der hat ja den ganzen Tag faul auf der Couch gelegen. Das passt ja überhaupt nicht. Klar geht der dann, weil ich es ihm gesagt habe, zieht er sein Sportoutfit und geht halt irgendwie raus. Aber eigentlich war der den ganzen Tag faul und das passte halt nicht zu dem, was ich eigentlich transferieren will.
Niklas, zum Abschluss unseres Gesprächs, das mir sehr gefallen hat, hat mir viel Freude gemacht, eine Frage. Was können wir, Facebook und Instagram, besser machen für die Welt der Creator?
Das ist jetzt spannend. Jetzt bin ich ja Creator wider Willen. Und versuche natürlich immer wieder. Es ist natürlich klar, dass es vor allen Dingen für den deutschen Markt, dass der Markt danach schreit, dass genau das, was wir eben machen, Marketing, eine ganz klare Regelung braucht. Die Hausaufgabe liegt nicht bei Facebook und nicht bei Instagram. Aber es ist klar, dass es natürlich viele Fälle gibt, die verunsichern, Überkennzeichnung von Werbung. Niemand weiß eigentlich, was man jetzt eigentlich noch macht. Also wünsche ich mir eigentlich viel mehr, dass es irgendwann in einer Instanz, die das entscheiden kann, eine Entscheidung kommt, wo gesagt wird, das ist Influencer-Marketing, so sieht das aus, die Regeln gibt's dafür. Und dass das natürlich dann mit Hilfe von Instagram auch kreativ umgesetzt werden kann, weil am Ende des Tages bietet Instagram unfassbar viele Möglichkeiten. Gerade, ich glaube, die letzten 6 Monate waren super spannend mit dem Launch von Reels auf Instagram, mit jetzt den IGTV, was ein super spannendes Tool weiterhin ist. Also da wird unfassbar viel gemacht. Und ich hoffe einfach, dass wir vielleicht nochmal, ja, dass Facebook vielleicht nochmal auch spannend wird. Also es war so immer wieder mal auch probiert und guckt und eher, dass Facebook einfach auch als eigene Plattform für sich nochmal etwas entwickelt, was man gerne nutzt, weil ich bin so ein bisschen der letzte Verfechter von Facebook in meiner Umgebung. Meine Frau ist gar nicht mehr drauf und denkt immer so, und dann sagt die immer abends, was machst du denn da auf Facebook? Und ich nutze es halt so als persönlichen Newsfeed. Das ist so mein, ich folge da meinen Lieblingssportseiten, ich habe da ab und zu irgendwie News drin von anderen Sachen, aber auch ab und zu noch Freunde aus USA oder ähnliches aus meinem Austauschjahr, die noch posten, weil die nutzen das halt ganz anders. Und ich wünsche mir, dass irgendwie Facebook wieder zu einer Plattform wird, die neben Instagram koexistiert und einfach, naja, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr wie LinkedIn quasi, dass man sich da halt einfach ein bisschen professioneller austauscht und dass das Ganze halt irgendwie auch für sein Business ein bisschen spannender wird, weil ja, dass man halt da, dass die Plattform nicht ganz untergeht. Das wäre so mein Wunsch. Also vielleicht gibt's da was Kreatives, was euch einfällt. Vielleicht müssen wir alle wieder Farmville spielen. Ich habe das Farmville, habe ich geliebt, Leute. Da habe ich echt auch ein bisschen Geld ausgegeben, um meine Farm da voranzutreiben.
Niklas, vielen Dank für diese Lanze brechen für Facebook. Ich glaube, Facebook braucht da nicht so viel Schutz. Es wird immer noch sehr aktiv und auch mit hoher Reichweite von ganz, ganz vielen Menschen genutzt. Das sehen wir einfach auch in unseren internen Daten und funktioniert nach wie vor hervorragend, ja. Und ich bin aber auch eher ein Facebooker als ein Instagrammer.
Ja, das geht, so, aber, das ist, ja, vielleicht wachse ich da noch rein. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch, weil ich Creator auf Instagram bin, vielleicht bin ich auch zu sehr in meiner Blase, aber ich muss dazu sagen, natürlich weiß ich, dass Facebook das Schlachtschiff ist und so immer bleibt und auch häufig unterschätzt wird. Aber ich glaube, dass Facebook mehr bietet als ein Trend und dass es viel mehr werden kann. Und ich weiß nicht, vielleicht visionär gucken wir irgendwann alle das Sportereignis schlechthin auf Facebook und tauschen uns gleichzeitig mit unserer Community da aus. Vielleicht wird VR irgendwann das Ding, was Facebook hat. Ich bin gespannt drauf. Ich kann es nur jedem raten, auch der in meinem Alter ist, also 28, löscht euer Facebook-Profil nicht. Das wird noch spannend und dann wäre es schade um die schönen Bilder von damals. Also es ist auch eine schöne Zeitreise seit 2007 für mich.
Das lasse ich einfach so stehen. Lieber Niklas, vielen Dank, ja, für das Gespräch. Hat echt Spaß gemacht.
Danke, dir auch.
Auf fb.me/facebookmarketing findet ihr wie immer alle früheren und natürlich auch die aktuellen Podcast-Episoden und die Webinare und könnt euch da natürlich auch für den Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben zu allen Themen rund ums Digitalmarketing. Und innerhalb des Instagram Month im Oktober begrüßt ihr am nächsten Freitag meine lieben Kolleginnen Ramona und Tore. Und da gibt es ein ganz, ganz spannendes Thema, über das wir heute auch schon gesprochen haben. Instagram als Conversion-Kanal, und zwar das Thema Instagram Shopping. Unbedingt reinhören. Vielen Dank.
Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von